England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Und in den kommenden Folgen entführen wir euch in die Grafschaft Kent.
Uhr 30 morgens in Biel, Grafschaft Kent. Fröhlich singt mich der Wecker wach, denn heute wollen wir mit dem Zug nach London fahren, um von dort zu berichten. Und unten in der Küche höre ich bereits den lieben Klaus rumhantieren.
Alex, jetzt mach doch mal hin. Ich wollte mit dir noch mal den Plan durchgehen und um 9 steht das Taxi vor der Tür.
Ja, nur mit der Ruhe, wir haben doch noch Zeit. Ach, er ist wirklich ein Schuckele. Hallo, Alexander speaking. Who is it?
Hallo, Alex, this is Mark.
Hier ist Mark. Ich will dich nur darüber informieren, dass wir heute wegen der Schneeverhältnisse nicht fahren können.
Oh, what has happened?
Stau auf der Autobahn. Da ist wohl eine Menge Schnee gefallen. Auch die Airports sind geschlossen und auf der Autobahn steht alles.
What about trains, Mark?
Ich glaube, einige Züge fahren noch.
You don't have winter wheels on your cars as taxi drivers, haven't you?
Nein, normalerweise gibt es hier nur wenig Schnee. So viel wie jetzt hatten wir hier schon lange nicht mehr.
I understand. I thank you so much. Nice to hear you and we will manage something other. Okay.
Bye-bye.
Tja, das sind ja nun wirklich Bad News, die wir da bekommen haben. Schnee in England, man glaubt's doch nicht. Also völlig umdisponieren. Wir schnappen uns unser Gepäck, gehen damit zum Bahnhof und da heißt es dann warten, warten, warten. So setzen wir uns also auf eine Bank vor dem Bahnhof und sehen dann ganz langsam dem wiedereinsetzenden Verkehr zu. Dem, naja, klar, in England Linksverkehr.
In wie vielen Ländern gibt es denn eigentlich den Linksverkehr? Die Antwort ist einfach. In etwa einem Drittel der Welt. Neben England sind das vor allem Australien, Neuseeland und Indien. Aber auch die Japaner sind Linksfahrer. Aber fangen wir doch mal ganz von vorne an. Die Geschichte des Linksverkehrs hat vor allem mit einer physischen Tatsache der Menschheit zu tun. Denn etwa 90% aller Menschen sind, jawohl, Rechtshänder. Und das heißt, schon in der Antike war man daran gewöhnt, sich immer auf der linken Seite des Weges zu bewegen. Warum? Das hatte ganz praktische Gründe. Für den Schwertkampf benutzte man meistens die rechte Hand, auch sein Pferd führte man mit der rechten Hand und bestieg es von links, so wie wir ja heute immer noch unsere Fahrräder und Motorräder. Und so bewegte sich jeder auf der linken Seite der Straße. Auch die Kutscher sind zu allen Zeiten links gefahren, denn sie saßen ja auf der rechten Seite des Bockes, um beim Peitschenschwingen niemanden zu verletzen oder damit nicht in den Bäumen hängen zu bleiben. Selbst bei Schiffen ist es ähnlich. Meist befand sich das Ruder auf der rechten Seite des Bootes, deshalb heißt es ja auch, jawohl, Steuerbord, und man legte bevorzugt auf der linken Seite an. So war die Menschheit also bei allen Verkehrsfragen ganz automatisch auf die linke Seite konzentriert. Den heutigen Rechtsverkehr in so vielen Ländern verdanken wir schließlich der Französischen Revolution. Ja, aus Gründen, die man sich gar nicht so einfach vorstellen kann. Nämlich um dem wilden Kutschenverkehr der reichen Menschen und des Adels auszuweichen, liefen die ärmeren Leute lieber auf der rechten Seite der Straße. So konnten sie wenigstens nicht umgefahren werden. Da aber nach der Revolution alle Menschen gleich sein sollten, wurde unter Robespierre beschlossen, dass sich in Paris künftig alle Menschen rechts zu bewegen hatten. Napoleon höchstpersönlich hat dieses Prinzip dann später in den von ihm dominierten Ländern offiziell durchgesetzt. Und interessanterweise war ausgerechnet Bayern das erste Königreich, das 1862 auch ganz offiziell den Rechtsverkehr einführte. Ab 1910 galt das dann im gesamten Deutschen Reich. Grob gesagt kann man also festhalten, dass die Verteilung des Rechtsverkehrs auf der Welt auch mit der Kolonialpolitik der Engländer und Franzosen zu tun hatte. Denn jeder dieser beiden Mächte führte sein Verkehrssystem auch in seinen jeweiligen Kolonien ein. Deshalb gibt es in Indien oder Australien bis heute den Linksverkehr. Die Japaner dagegen kamen nur dazu, weil sie britische Eisenbahnen benutzten und dann höflicherweise auch gleich noch den Linksverkehr übernahmen. Ja, das ist sie also, die Geschichte des Linksverkehrs. Interessant, oder?
Das kann man wohl sagen, lieber Klaus. Und zum Schluss vielleicht noch ein paar praktische Tipps für den Fall, dass man sich einmal selbst ein Auto mieten möchte. Ich würde sagen, möglichst einen Wagen mit Automatik mieten, denn das Schalten mit der linken Hand, das braucht schon ein bisschen Übung, gell? Und bei den ersten Fahrten sollte man sich so ein bisschen am Vordermann orientieren, am besten, wenn er Engländer ist. Ansonsten sind Sie immer auf der sicheren Seite, wenn Sie am Mittelstreifen fahren. Für den linken Rand, da haben wir Menschen nämlich hier, die immer rechts fahren, kein so gutes Orientierungsgefühl. Am besten auch immer den Außenspiegel und die Räder eines Leihwagens mitversichern, falls man wirklich mal auf der linken Seite an so einer ganz engen Hecke oder einer Mauer entlang schurrt. Und ansonsten gilt für Linksfahren, es ist gar nicht so schwer, wie man denkt und macht nach kurzer Zeit richtig Spaß. Denn in uns allen schlummert ja auch ein kleiner Engländer.
This is a Southeastern service to St. Pancras International.
Percy, do apologise for our late arrival here at St. Pancras International. Please do claim your delay repay if you've had disrupted journeys today. That's easily done on the Southeastern website or Southeastern app. You just need your ticket.
Man möchte es nicht glauben. Wir sitzen im heute einzigen Zug, der von Deal nach London fährt. Zwei sind uns abgesagt
worden. Aber ganz ehrlich, Alex, ich habe nicht mehr damit gerechnet. Wir haben jetzt seit 2 Stunden warten wir am Bahnhof.
Ja.
2 Züge sind kurz vorher abgesagt worden. Und jetzt sitzen wir tatsächlich hier. Es ist unfassbar. Ich meine, ehrlich gesagt, ich weiß aber nicht, wie wir unseren Termin heute Abend schaffen wollen.
Das ist wahr. Das ist wahr.
Da ist der eine um 18 Uhr und der andere um 20 Uhr. Aber wir werden es sehen.
Wir werden sehen. Weißt du, was mich noch gewundert hat? Am Bahnsteig, als wir jetzt zweimal standen, um jeweils den angekündigten Zug zu erreichen, wurde erst 5 Minuten vorher gecancelt. Wegen Schnee oder wegen Vereisung fällt denen das dann erst 5 Minuten
vor. Ja, vor allem finde ich das so toll. Hier ist ja überhaupt nichts mehr. Hier ist eigentlich nur ein bisschen Regen. Und ich meine, einmal war die Temperatur ein paar Grad über Null. Wie sollen bitte in England die Gleise so vereist sein, dass kein Zug darüber fahren kann?
Das möchte ich auch
sagen.
Das
ist ein Mysterium.
Ja.
Aber auch das gehört zu diesem Land. Und ich finde es dann auch wieder lustig, dass alle lässig damit umgehen. Du hörst ja niemanden schimpfen, man nimmt das hin. So ein Blizzard in London ist ja eine total ungewöhnliche Sache. Ist sicher auch dem Klimawandel geschuldet.
Ja.
Und sie werden sich wahrscheinlich daran gewöhnen müssen, so wie wir an heißeres Wetter.
Das wird der Fall sein. Bei uns wird es wärmer und hier wird es dann wieder kühler wahrscheinlich. Ja.
Aber jetzt sitzen wir mal hier. Ja. Der Zug, schau, er wird reichlich voll.
Aber
alle wollen
in diese
6 Waggons.
Ja. Unglaublich. Siehst du irgendwo Schnee draußen? Ach doch, jetzt hier, guck mal. Da liegt tatsächlich Schnee auf den Dächern. Je näher wir London
kommen,
desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit für Schnee da. Und der Witz, in den nächsten Tagen wird ja auch noch ein Zugstreik sein, ein großer Bahnstreik. Das heißt, ich frage mich, wie komme ich von London wieder zurück, wenn
aber die Taxis werden gehen und die U-Bahn wird wahrscheinlich...
Ja, aber das weiß ich ja nicht. Die sind ja heute wegen Vereisung alle, die haben ja alle keine Winterreifen.
Also kann sein, dass ich gar nicht zurückkomme. Der geht über 4-5 Tage.
Ja.
Ja, das ist ja wie in der Vor-Thatcher-Zeit.
Ja, ich sage es dir.
Als alle paar Tage irgendwo ein Streik war. Naja, also auch das wird England überstehen, wir werden es überstehen. Und wir lassen es überhaupt nicht entmutigen.
Nee.
Jetzt geht's los. Heute Abend starten wir mit unserer London-Tour. Und da wird sicher auch eine Menge zu entdecken sein. Ich glaube es nicht, dass wir tatsächlich jetzt auch den nächsten Schritt geschafft haben. Wir stehen jetzt in St. Pancras, Hauptbahnhof International. Und der heißt ja aus gutem Grund International, weil er ist einer der Hauptbahnhöfe von London. Und wenn man sieht, was jetzt in den letzten Jahren daraus geworden ist, schaut ihr, das ist eine Halle wie in einem neuen Flughafen. Mit tollen noch übrigens exzellenten Shops. Ich bin total überrascht, was jetzt trotz aller Krisen daraus geworden ist. Also das ist eine wirklich sehr erfreuliche Sache.
14.10 Uhr. Wir kommen aus dem Bahnhof auf die Straße und stellen erleichtert fest, dass der Schnee in London höchstens 2-3 Zentimeter hoch liegt. Für unsere Begriffe ist das natürlich wenig, aber hier, wo das Klima sonst so mild ist, reicht das aus, um eine ganze Stadt lahmzulegen. Zum Glück fahren wenigstens die Taxis wieder. Klaus nutzt jetzt gleich die Gelegenheit, um dem Geheimnis der berühmten schwarzen Caps auf die Spur zu kommen, die ja leider nicht wie bei uns mit Winterreifen fahren.
So, ich sitze jetzt in einem Original-Londoner Taxi, diese schwarzen Taxis, die eine lange und spannende Geschichte haben. Und vor mir am Steuer sitzt Nasir, der diese Prüfung vor ein paar Jahren gemacht hat.
How do you become a cab driver in London?
In London, you need to have a mob, a big mob, first of all.
Man muss einen Stadtplan von London haben, ein Motorrad. Und man kann auf eine Schule für die Knowledge-Prüfung gehen. Ich bin dem Unterricht aber über die Website gefolgt. Dann setzt man sich tagsüber oder nachts aufs Motorrad und fährt die einzelnen Strecken ab. Wo ist Mayfair? Wo ist die Strapping Street? Wo ist das Berkeley Hotel? Wo ist das Dilly Hotel? Das schreibt man sich dann auf, damit man das nicht vergisst. Wenn man 320 Fahrten zusammen hat, kann man 25.000 Punkte damit sammeln. Aber London verändert sich ja dauernd. Hier schließt ein Pub, da eröffnet ein Restaurant. Wir haben ja viele Touristen in London. Die sagen dann zum Beispiel, können Sie mich zu einem bestimmten Londoner Hotel bringen? Das muss man dann können.
The pubs, there's a restaurant open, but you have to learn it. For example, the tourists, we have a lot of tourists come to London. The tourists doesn't know London. So they said, can you take me to, for example, Langham Hotel? You have to know where is the Langham Hotel is. And this is why I've done it. And then there is an examiner. You go to examination. The examiner
They give you 4 years time for this.
No, it depends. Some people pass it in 2.5 years.
Manche Leute machen die Prüfung in 2,5 Jahren, ich in 3,5 Jahren. Manche brauchen aber 5 oder 6 Jahre. Einer sogar mal 9 Jahre.
What is this? Is it because so much people got the difficult family problem?
Ja, viele haben Familienprobleme. Unglückliche Frauen, kranke Kinder. Da hört man dann auf und fängt wieder neu an. Aber wenn man hart arbeitet, dann kann man es in 2,5 Jahren schaffen.
You can do it in 2.5 years.
And how is the exam? How does it?
The examination is taking place like you got 5 minutes.
Das Examen dauert zunächst 5 Minuten und für jede Antwort hat man 20 Sekunden Zeit. Man fragt dich zum Beispiel nach einem Londoner Hotel oder wie kommt man zur Victoria Station oder bring mich vom Londoner Hotel zum nächsten Bahnhof. Man hat 20 Sekunden, um in Gedanken den Stadtplan durchzugehen.
Okay, take me from Langham Hotel to Victoria Station. Now is your chance. You got 20 seconds to change or to take the plan from Langham Hotel to Victoria Station.
And you have 4 questions.
4 questions? Well, if you're clever, you have to score it 40. Out of 40 is 40.
Ja, but wenn man gut ist, erreicht man 40 von 40 Punkten. Wenn man nur 23 erreicht, ist man durchgefallen. Die weitere Prüfung findet dann nach 56 Tagen, nach 28 Tagen und nach 21 Tagen statt. Ich habe es in 4 Monaten geschafft. Wenn man gut ist, schafft man es mit 4 Terminen. Manche brauchen aber mehr.
It's called 28 days. So once you pass your exam in 1 day, you will go come back in 28 days. It go 4 stages as well. Each examination is go 4 stages.
Oh.
So in this 4 stage, if you're clever, you pass it in 4 times. Some people pass it 8 times, 10 times, 20 times.
Oh, really? Yeah. And after this, when you passed your
exam,
then you can buy a cab.
Yes. When you got your badge, and that's you pass your final day. Your final day, you're very, you got too much stress. You know you're a final. You could be passed, you could be not passed.
Am letzten Tag steht man natürlich unter Stress. Man weiß nicht, ob man es wirklich geschafft hat. Manche Leute nehmen vor Aufregung Tabletten. Man stellt dir die letzten 4 Fragen. Entweder heißt es dann, du bist durchgefallen oder herzlichen Glückwunsch. Ab da ist man dann ein Londoner Black Cab Driver.
Is it congratulations, Nasir, or Hassan, or Hussein, or Sarah, whatever it is, or David, you pass your exam. Thank you so much. Now you're a London Black Cab Driver.
Jetzt durchstreifen wir die Burlington Arcade, eine ganz, ganz tolle und alte Londoner Einkaufsarkade.
gebaut 1819 mit Geschäften, Juwelieren. Es ist eine Freude, hier durchzugehen.
Das muss man sagen. Hier sieht man Specialists in fine handmade jewelry. Alles auch ein bisschen Vintage-Look. Und
wenn du dir überlegst, dass das 200 Jahre alt ist.
Aber das ist ja überhaupt in England das Besondere. Hier ist ja im Krieg, Gott sei Dank, damals weniger zerstört worden als in Deutschland. Und deswegen gibt es ja noch diese schönen alten Gebäude, die wirklich noch so aussehen wie zu den alten Zeiten. Und das ist das ganz Besondere. Wenn man jetzt an den Burlington Arkaden rauskommt, sieht man übrigens gleich Fortnum & Mason. Ja.
Fortnum & Mason werden wir natürlich auch noch besuchen. Es gibt bei mir keinen London-Besuch, ohne dass ich bei Fortnum & Mason Tee kaufe, Tea Time habe.
Das ist richtig.
Das ist eine Tradition.
Ein Must, ja. Das nach Hause Mast. Bringen etwas von Fortnum & Mason.
Und die ganze Atmosphäre, es ist ja unglaublich. Auch gerade in Zeiten wie Ostern oder Weihnachten, wo sie ihre Spezialitäten haben.
Schau mal, das hier ist ein Zigarrenclub. Da kann man seine Zigarren kaufen und auch gleich oben rauchen. Die werben damit, dass Churchill hier seine berühmten Zigarren gekauft hat. Churchill stand ja für die Romeo und Julietta Zigarre, für die Nummer 1. Ja, die hatte eine bestimmte Breite. Und das war was Besonderes. Jetzt haben wir schon in Sichtweite dieses Hutgeschäft, von dem ich gerade sprach. Und da gibt es ja auch die sogenannten Bowls. Hast du schon mal was vom Bowl
gehört?
Ja, die
Bowls sind ja,
das sind diese
sind
Hüte,
ja so bekannt. Und
diese Rundhüte, so wie ja, man sich das vorstellt.
Bowler Hat, genau. Ja, hat ja lange Zeit, viele Jahrzehnte, das Bild von London geprägt.
Genau.
Übrigens noch relativ lange. Bowler Hats hat man noch in den 60ern Jahren, ich glaube sogar teilweise bis in die 70er, hat es hin und wieder noch Menschen gegeben, die auf der Straße den Bowler Hat
so ist es.
Trugen.
Was für ein Tag. Regent Street, 17.40 Uhr. Jetzt ist aus dem Schnee wenigstens Regen geworden. Aber London ist ja bei jedem Wetter spannend. Im Zentrum findet man jede Menge Arkaden oder große Shops, durch die man stundenlang streifen kann. Klaus hat jetzt einen Schirm für uns gekauft, der so richtig schön nach Schirm, Charme und Melone aussieht. Und eines ist auch klar, beenden werden wir diesen Tag in einem der vielen schönen Lokale in Covent Garden. So schön ist mir noch diese schreckliche Biergeschichte, ja, weil mein Bier ist jetzt leer. Jetzt kannst du mir ruhig
Alex,
erzählen.
Das ist die deutsche Geschichte, von der ich gelesen habe,
Doktor,
hier in England.
Wehe, das stimmt.
Stell dir das Jahr 1814 vor.
Da warst du gerade geboren.
Eine Zeit in London. Eine Zeit, in der London natürlich schon eine Riesenstadt war, aber natürlich ja vielen, vielen armen, slumartigen Stadtteilen bestand. Und in einem dieser ganz armen Stadtteile gab es eine Brauerei, eine sehr große Brauerei. Die hatten mehrere Fässer von der Größe von 21 Fuß.
Was?
Also teilst du dann so etwa durch drei. Ja, also das war schon eine Riesenbrauerei. Die haben hunderttausende Liter gebraut, regelmäßig. Da ist Folgendes passiert. Einer der Arbeiter stellte fest, dass auf einem dieser Riesenfässer, 7-8 Meter hoch, ein Reifen, das waren ja Holzfässer, und einer dieser Reifen war nach unten gerutscht.
Oh.
Und er ist die Leiter hochgegangen, um das wieder zu befestigen. Und in diesem Moment ist das Fass geplatzt.
Nee, der Reifen gerissen.
Aber nicht nur dieses eine Fass ist geplatzt, sondern es ist gekippt und hat mehrere weitere dieser großen Fässer umgekippt.
Ach,
und es hat sich Bier ergossen über das Gelände und über den ganzen Stadtteil, dass eine tsunamiartige Flutwelle in Höhe von 4-5 Metern sich ergossen hat durch die Straßen. Es sind Kinder gestorben, es sind Frauen gestorben. Das hat die Kirche überschwemmt. Also das war ein Riesenunglück.
Das ist wirklich eine irre Geschichte. Hätte ich mir nie vorstellen können, dass es so große Fässer gibt. Habe ich auch noch nicht mal bei uns in Bayern gesehen.
Ja, man muss sich das als Holz verstehen. Also das war eine Katastrophe, wie es danach ja hoffentlich nie wieder passiert ist. Aber das ist in London eine schreckliche Geschichte in Erinnerung in Bierbrauerkreisen.
Das waren raue Zeiten damals. Dann kann man nur hoffen, dass das heute anders ablaufen würde. Prost, lieber Klaus.
Genau, tschüss.
Die Diese Folge des Britpod wurde präsentiert von Romance TV. Ihr Sender für romantische Serien und auch Geschichten in Englands großartiger Landschaft.